Werbung.
In Die Welt ist kein Planschbecken entblößt Jürgen Wulff die harte Realität hinter freundlichen Fassaden. Ein Kampf um Einfluss und Werte, wo oft getrickst und manipuliert wird. Doch Wulff zeigt Wege auf, wie sie sich behaupten, ohne ihre Integrität zu verlieren. Lernen Sie, die Spiele der Erwachsenen zu durchschauen und ihre Position zu stärken. Die Welt ist kein Planschbecken von Jürgen Wulff. Jetzt im Buchhandel oder direkt beim Verlag. Mentoren-verlag.de. Orientierungszeit, der Podcast für strategische Führung. Erfahren Sie, wie auch Sie durch strategisches Denken und Handeln als Führungskraft noch erfolgreicher werden und Führung leichter gelingt. Und hier ist Ihr Gastgeber, der Führungsstratege Jürgen Wulff.
Herzlich willkommen zur Orientierungszeit, heute mit einem Interviewgast. Bei mir ist Heiko Breckwoldt, Trainer und Coach für Führungskräfte und Leadership. Heiko, du bist Keynote-Speaker, Experte und Berater für positive Fehlerkultur im Unternehmen und du bist Sachbuchautor von Für mich, einem Buch, das gleich eine Aufforderung im Titel beinhaltet. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Hallo, Heiko.
Servus.
Servus. Heiko, wir haben ja beide ein technisch ausgerichtetes Studium. Du bist Diplom-Ingenieur, ich bin Diplom-Informatiker. Da haben wir was gemeinsam. Eine Frage, die sich da gleich anschließt: Haben es eigentlich Führungskräfte aus solchen technischen Studiengängen schwieriger als Menschen mit vielleicht anderem Studium, weil die Technik ja dort im Vordergrund steht und nicht die Kommunikation?
Ja, das ist eine gute Frage. Nee, glaube ich nicht, weil wenn es um das Führen von Menschen geht, dann sind, glaube ich, andere Dinge wichtig, die man mitbringen muss und nicht unbedingt ein technisches Studium oder ein wirtschaftliches Studium oder sonst irgendwas. Das ist völlig unerheblich. Ja. Um Menschen zu führen, das weißt du genauso gut wie ich, sind eben manche Eigenschaften eigentlich sehr, sehr wichtig, um es richtig gut zu machen.
Für mich, habe ich ja eben schon gesagt, so ein bisschen so eine Aufforderung drin. Klingt wie eine Aufforderung von Mitarbeitern, die Führungsrolle auch aktiv auszufüllen. Ist der Titel so gemeint?
Ja, der Titel ist entstanden mal, als ich vor vielen, vielen Jahren, also das ist jetzt ungefähr 5 Jahre her, mit jemandem über die Buchidee mal gesprochen hatte und ich einfach mal so diesen Titel in den Raum geschmissen hatte. Und die Bekannte von mir meinte damals: Mensch, Heiko, das ist ein richtig toller Titel, das ist ein richtig geiler Titel dafür. Weil das ist eine Aufforderung einerseits von den Mitarbeitenden: Führ mich bitte, also Chef, führ mich bitte, weil Menschen wollen ja geführt werden. Das ist einfach so und das ist immer noch so, ja. Und auf der anderen Seite aber auch für mich: Ich möchte auch als Führungskraft, ich möchte geführt werden und ich möchte mich auch selber führen auf der anderen Seite. Also man kann das aus verschiedenen Perspektiven, kann man das beleuchten. Und von daher fand ich auch den Titel so toll. Als ich das Buch dann dem Mentorenverlag vorgeschlagen hatte und es dann dazu kam, was für einen Titel wählen wir, da habe ich dann unter anderem eben auch diesen Titel vorgeschlagen dann. Und das dauerte gar nicht lange, da kamen die gleich zurück und gesagt: Den nehmen wir. Ja, der ist toll, ja. Vor allen Dingen sind nur zwei Worte und ist ein richtig geiler Titel. Ich habe schon von vielen Leuten jetzt gehört, der Titel ist richtig klasse, ja. Das macht Spaß, da reinzulesen und das fordert richtig auf, auch zu lesen dann.
Nun gibt es ja auch Konzepte, die Führungskräfte immer mehr in Frage stellen und die Verantwortung direkt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ansiedeln wollen. Führungskräfte haben in diesem Konzept nicht mehr so richtig den Platz. Wie stehst du denn dazu?
Ja, ich sag mal so, es wird ja heute viel immer gesprochen über neue Führung. Da werden dann so Dinge postuliert, was alles neu heutzutage ist und was ganz toll ist. Und wenn man das macht, dann macht man alles richtig. Da bin ich wirklich der Meinung, dass es diese Dinge wie Agilität und Fehlerkultur und ach, da gibt es einen ganzen Busch von oder Blumenstrauß von Werkzeugen gibt es da und Ansichten und Einsichten. Ich bin der Meinung, das ist gar nicht so neu. Das gab es früher auch schon alles. Und Unternehmen, die das früher schon richtig gut gemacht haben, und auch Führungskräfte, die das früher schon richtig gut gemacht haben, die waren schon früher erfolgreich. Was heute neu ist, sind zwei Dinge, glaube ich. Das ist einerseits die ganzen digitalen Tools, die es dazu gibt. Die sind neu und die sind teilweise auch nicht schlecht. Und dann das andere ist auch, dass sich das ein bisschen ändert. Früher war das so top-down. Ja. Führung ging immer von oben nach unten. Und heute ist diese Durchlässigkeit von unten nach oben, die ist stärker gegeben. Also heute dürfen Mitarbeitende, und das finde ich auch richtig gut, mehr mitreden, auch wesentlich mehr entscheiden. Das ist das wirklich Neue daran, ja. Diese ganzen Werkzeuge, die es da gibt, die gab es auch schon vor 20, 30, 40 Jahren gab es die.
Ja, ich habe auch darüber nachgedacht in Bezug auf agile Techniken, was du gerade genannt hast. Ich habe in den 90er Jahren große Projekte geführt. Wir haben das nicht agil genannt, aber wir waren agil, wenn ich das betrachte. Wir haben vielleicht
Es hat einen anderen Namen. Ja.
nur einen kleinen Ausschnitt von den Sachen verwendet, die man heute unter diesem riesigen Bündel von agilen Techniken dann auch hat. Aber es war agiles Handeln, ja, schnell auf den Kunden einzugehen, den Kunden eng einzubinden und dann auch das Produkt an den Kunden so weit anzupassen und auch mal von dem Weg abzuweichen, den man sich vorgenommen hat.
Ja, das ist absolut richtig, was du sagst. Und als Führungskraft, viele meinen ja immer, wenn sie Führungskraft werden, dann müssen sie der Beste sein und dann müssen sie auch immer Recht haben müssen und so weiter. Nee, das ist gar nicht so. Als Führungskraft habe ich zum Beispiel immer meine Tätigkeit, habe ich immer gesehen da drinnen, meinen Mitarbeitenden die Balken aus dem Weg zu räumen, sie zu fragen, hey, was brauchst du, damit du einen guten Job machen kannst? Kann ich dir helfen irgendwo? Und ich muss dann auch nicht unbedingt der Beste sein, ja, oder immer Recht haben müssen. Es ist nicht die Aufgabe einer Führungskraft, immer Recht haben zu müssen. Und das wird leider heute immer noch so angesehen, ja. Und da treten wir Führungskräftetrainer ja dann, sage ich mal, auf, um unseren Klienten das im Endeffekt, ja, nicht auszureden, aber abzutrainieren.
Am Anfang des Buches beschreibst du, wie dir ein Coach einmal die Frage gestellt hat, warum bist du Führungskraft geworden? Und das hat dich ziemlich beschäftigt. Also dein Warum für das Ingenieurstudium hattest du Dinge erfinden und entwickeln, die Menschen helfen. Das konntest du direkt sagen. Mit dieser anderen Frage hast du dich schwerer getan. Aber du hast dann irgendwann eine Antwort darauf gefunden.
Ja, das ist richtig. Es sind ja die Geschichten, sind ja durchaus auch ein bisschen fiktiv. Also das ist durchaus eigene Erfahrungen sind da drinne, gemischt mit Fiktion natürlich ein bisschen, ja. Aber dieser Protagonist in der ersten Geschichte, der sich fragt, warum oder gefragt wird von seinem Coach, den er zufällig auf dem Kreuzfahrtschiff kennengelernt hat, warum bist du eigentlich Führungskraft geworden? Und das ist eine essentielle Frage, glaube ich, die sich Führungskräfte einfach stellen müssen, ja. Viele Führungskräfte, die werden ja Führungskraft, weil sie gefragt werden von ihrem Chef oder weil sie irgendwie so da reinrutschen in die Rolle, ja, und ja, oftmals eben scheitern, weil sie diese Frage nicht geklärt haben. Warum willst du eigentlich Führungskraft sein? Ja, und das ist eine ganz essentielle Frage für Führungskräfte. Jeder kann die Frage beantworten, wie du das vorhin schon gesagt hast. Warum bist du Ingenieur geworden? Warum bist du Informatiker geworden oder so? Ja, da habe ich die und die Interessen aus der Kindheit oder sonst irgendwie was, ja. Ja, und Führungskraft, das ist das da, ja. Was ist es, ja? Und diese Frage muss man beantworten, ja.
Gleichzeitig sagst du in dem Buch auch, wer keine Macht ausüben will oder kann, der ist auch keine Führungskraft.
Ja, das ist richtig.
Das glaube
Absolut
ich, musst
richtig.
du, ich glaube, das musst du noch mal erläutern.
Führungskraft zu sein bedeutet natürlich auch Macht ausüben zu können und Macht ausüben zu dürfen. Natürlich im positiven Sinne. Also nicht, dass man seine Macht ausnutzt, ist in dem Buch, in der Geschichte ja auch sehr schön beschrieben, glaube ich, dass das anfänglich jemand versucht auszunutzen. Es geht darum, seine Macht, die man hat. Und Macht bedeutet ja immer dass ich Möglichkeiten habe. Diese Möglichkeiten positiv zu nutzen für mein Team, eben meinen Mitarbeitenden die Balken aus dem Weg räumen, denen Gelder zu besorgen, alle möglichen Dinge, damit die einen guten Job machen können. Und das ist eben das Wichtige. Aber auch durchaus mal zu sagen, nein, so geht es nicht. Oder hey, das passt mir nicht, wie du das machst. Das gehört natürlich auch dazu. Das können viele nicht, das muss man lernen. Da meint man immer, ha, ich sag da mal lieber nix jetzt und ich lasse das mal noch ein bisschen laufen. Der wird's schon selber merken, ja. Und man merkt dann gar nicht als Führungskraft, wie einem so langsam dann die Zügel aus den Händen gleiten da. Also als Führungskraft muss man Macht ausüben können, sowohl also im positiven Sinne, aber auch eben Macht ausüben, dass man mal, ja, ich sag's mal ganz deutlich, auch mal mit der Faust auf den Tisch haut dann und sagt, Leute, so geht's nicht, wie wir das da machen, ja. Und das gehört eben auch dazu und das muss man können, ja. Und dann eben auch gut erklären können. Das gehört natürlich auch dazu, ganz klar.
Es gibt ja eine Untersuchung aus den Jahren 2014 bis 2021, wo Dr. David Schäffer zusammen mit Public Consulting repräsentative Daten ausgewertet hat und dabei festgestellt hat, dass das Machtmotiv bei 57% der Befragten das Hauptmotiv war, was sie im Beruf ausüben. Ist das vielleicht etwas, was wir völlig unterschätzen und vielleicht auch etwas, was wir so in unserer Kultur des anderen Umgangs, des friedlicheren Umgangs vielleicht etwas zurückstellen? Ist das vielleicht gar nicht, darf man das gar nicht haben, das Machtmotiv?
Ich glaube, das Machtmotiv muss man schon haben. Also, wie ich gerade vorhin sagte, wenn ich Führungskraft bin, dann muss ich auch Macht ausüben wollen und können. Wie ich es gerade vorhin beschrieben habe, ja. Da muss man für bereit sein, wenn ich das nicht mag, wenn ich meinen Leuten keinerlei Anweisungen geben mag, weil ich diese Macht nicht ausüben mag, ja, eben mit Anweisungen zu arbeiten. Und es gibt dann nun mal Jobs und Teams, da muss ich mit Anweisungen arbeiten. Das gibt's ja. Es gibt ja solche Jobs, ja. Und ich mag das einfach nicht, weil ich immer meine, nee, ich sag mal lieber nichts und die merken das schon selber und so weiter, ja. Dann werde ich letztendlich scheitern. Und das muss man können und das muss man wollen. Und auch so durchziehen dann letztendlich auch, ja. Und das macht letztendlich dann auch eine gute Führungskraft aus. Und wenn die Führungskraft mal sagt, nee, das geht so nicht, wie ihr das macht, ich habe da was dagegen oder so, oder und das auch gut erklären kann, dann macht das die Führungskraft eigentlich, ich sage immer, auch charismatischer letztendlich, ja, weil man die Führungskraft auch richtig merkt dann. Und weil sie eben auch in der Lage ist, diese Machtposition auch richtig, richtig zu nutzen vor allen Dingen,
ja. Das hat ja auch was damit zu tun, dass man als Führungskraft Verantwortung übernimmt. Und das ist ja sehr schön in dem Buch wirklich dargestellt. Die Verantwortung als Führungskraft wahrnehmen, Vorbild sein, loyal zu Mitarbeitern sein, die Fürsorgepflicht wahrnehmen, aber auch mal, wie du so schön sagst, die Spaßbremse spielen, wenn es notwendig ist. Mut haben, unangenehme Dinge anzusprechen, also das volle Programm.
Ja. Das ist richtig. Und vor allen Dingen Führungskraft sein, nicht nur in Richtung der Mitarbeitenden, sondern auch sich selber gegenüber. Da sind ja auch zwei Geschichten sind da drin, wo es um die Selbstfürsorge ganz stark geht, ja. Wo man eben auch auf der einen Seite merkt, dass man nicht mehr kann, dass man ausbrennt so langsam und was man dann eben tut. Und dass man, das ist in der Geschichte schön beschrieben, dass das eben auch schon negative Auswirkungen auf die Familie und auf den Partner dann letztendlich hat. Und das ist eben auch wichtig, dass man diese Dinge merkt und dass man da rechtzeitig dann eben auch Führung für sich selber übernimmt.
Du schreibst schon auf dem Cover des Buches, dass Führen ein Knochenjob ist. Mhm. Ist das tatsächlich? Ist es so, dass man sagen kann, das nimmt einen körperlich mit, das nimmt einen geistig mit, das nimmt einen emotional mit? Ist das so aus deiner Sicht?
Absolut. Ich war über 30 Jahre lang war ich Führungskraft und ich habe es unheimlich gerne gemacht. Das war für mich ein Traumjob, keine Frage, weil ich ganz persönlich unheimlich gerne mit Menschen zusammenarbeite, ja, und die in ihre Potenziale reinbringen und mich richtig freue, wenn die einen tollen Job gemacht haben. Das fand ich immer klasse, ja. Es hat aber nicht nur die schönen Seiten bei einer Führungsposition und in einer Managementposition. Das sind ja zwei verschiedene Paar Stiefel, Managementposition und die Führungsposition. Ja. Aber es ist ein Knochenjob. Ich habe früher immer gesagt, es ist ein Knochenjob. Und wenn ich neue Führungskräfte eingestellt habe, dann habe ich ihnen das auch immer ganz glasklar, sage ich mal, gesagt, dass das ein Knochenjob ist. Du wirst schlaflose Nächte haben. Du wirst nicht schlafen können. Du wirst Dinge mit nach Hause nehmen, die du als Fachkraft im Unternehmen lässt und erst am nächsten Tag wieder aus der Schublade holst, ja. Du wirst dich ärgern über Mitarbeiter. Du wirst, weil die nicht so machen, wie du meinst, dass sie es machen müssten, ja. Und so weiter. Das ist ein Knochenjob und das geht ja richtig an die Substanz zum Teil. Und da muss man eben gucken, dass man da nicht unbedingt Auswege findet, aber dass man sich gesund hält, dass man sich leistungsfähig hält, dass man die Dinge auch nicht so nah an sich ranlässt natürlich, das ist auch wichtig, dass man irgendwo auch mal sagt, okay, komm, ich bin jetzt ja jeden Tag 10-11 Stunden im Betrieb, das kann's auch nicht sein, ja, weil ich als Führungskraft eben da auch den Vorturner teilweise dann machen muss, das kann's auch nicht sein, da muss ich auch mal was tun, dass Überstunden nicht die Regel sind, sondern der Sonderfall. Und ich bin wirklich der Meinung, Führungskraft zu sein, ist teilweise nicht jeden Tag, ganz klar, aber ist teilweise wirklich auch ein Knochenjob. Ja. Ich habe es ja in der einen Geschichte auch beschrieben, da, wo jemand da auch ausgestiegen ist, dann, weil er sagte, ich kann es nicht mehr machen, ich kann nicht mehr.
Genau, und das wäre auch meine Frage, ist es dann nicht auch zulässig und vielleicht sogar notwendig, dass Unternehmen auch diesen Weg raus aus der Führung wieder anders bahnen, als er vielleicht heute möglich ist? Heute gilt es häufig ja als Scheitern, man ist dem nicht gewachsen. Dabei wäre es doch gut möglich, auch mal rauszugehen aus der Führung, wieder in vielleicht eine Spezialaufgabe, in eine laterale Führung oder einfach auch in einer verantwortungsvollen Position, ohne jetzt Menschen zu führen. Aber mein Eindruck ist, da sind Unternehmen noch nicht so richtig auf dem Weg, wo sie sein könnten.
Ja, da gebe ich dir absolut recht, gebe ich dir da. Ich hatte das Thema, dass ich ab und zu mal, das kommt nicht häufig vor, ja, aber ab und zu kam dann eine Führungskraft zu mir und hat gesagt, Heiko, ich kann nicht mehr. Ich will nicht, aus verschiedensten Gründen, ja. Ja, was haben diese Leute dann für Möglichkeiten, ja? Wenn das Unternehmen nicht den Weg zurück anbietet, ganz offiziell, und dass das auch wirklich klar ist, dass das jeder weiß, ich bin in einer Führungsposition, das ist nicht ein für alle Mal geparkt und das ist keine Einbahnstraße für mich, sondern ich kann da auch wieder raus und kann kann wieder in die Fachkarriere rein und vielleicht später dann wieder Führungskraft werden. Das steht ja alles offen, ja. Und das müssen Unternehmen das anbieten und da auch ganz offen drüber reden. Das ist natürlich auch wichtig, ja. Dass die Führungskräfte auch wissen, okay, wenn es nicht mehr so läuft, nicht mehr kann oder nicht mehr will oder sonst 1000 Gründe, dass ich dann in die Personalabteilung gehen kann, dass ich zum Chef gehen kann und sagen kann, du, pass mal auf, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr, ja. Oftmals ist es natürlich auch irgendwie, dass dann, wie du es schon gesagt hast, dann, das ist so, dass, da kommt so ein Tag dran, dann an einen, hey, der ist gescheitert oder so. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn die Leute von sich aus das entscheiden, dass sie aus dieser Rolle rausgehen, dann wird das viel, viel mehr anerkannt vom Team und von den Strukturen außenrum, als wenn jemand rausgeht, weil man rausgelobt wird, sage ich jetzt mal. Weil das merkt man ja, ja. Also wenn jemand freiwillig rausgeht, weil das seine eigene Entscheidung ist, dann wird das viel mehr anerkannt, als wenn jemand so lange wartet, bis es gar nicht mehr geht und als Führungskraft gar nicht mehr tragbar ist vielleicht oder krank wird oder irgendwie was, ja, und dann rausgehen muss, dann wird da vielleicht drüber geredet. Aber wenn man sich selber entscheidet, ist das eine viel günstigere Position als andersrum.
Und klingt ja das, was wir jetzt in den letzten Minuten besprochen haben, sehr anstrengend, sehr verantwortungsvoll und könnte vielleicht den einen oder die andere dazu führen, sagen, oh nee, Führung ist nichts für mich. Vielleicht müssen wir nochmal ein Plädoyer für Führung machen. Warum es denn trotzdem sinnvoll und auch sehr erfüllend sein kann, Führungskraft zu sein? Wie würdest du jetzt jemanden motivieren, trotzdem in die Führung zu gehen?
Also wie ich vorhin schon sagte, ich habe es fast 35 Jahre gemacht und für mich war das ein Traumjob, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich unheimlich gerne mit Menschen zusammengearbeitet habe. Also bei mir stand gar nicht im Vordergrund das Geld, was mit einer Führungsposition meistens dann höher ist als in einer Fachkarriere. Aber das ist toll, wenn man wirklich gerne mit Menschen zusammenarbeitet und sich leicht tut, auch mit Menschen zusammenzuarbeiten. Wenn einem das Spaß macht, wenn man Freude dran hat, dann ist Führen eine ganz tolle Sache. Aber man muss gut ausgebildet werden. Das ist eben das Thema. Und das ist eben das, was ich auch immer wieder feststelle, dass viele Unternehmen Führungskräfte, gerade junge Führungskräfte, ins kalte Wasser werfen. Mhm. Da wärst du dann von heute an, wärst du Führungskraft. So, und wenn man dann mal nach dem Führungstraining fragt, dann heißt es so, ja, das lernst du schon. Learning by doing, ja. Und so das bisschen Führung, das machst du nebenbei. Ja, eben nicht. Und das ist auch mein Plädoyer, was ich jungen Führungskräften wirklich mitgebe. Oder wenn jemand jung, kann auch jemand Altes sein, der Führungskraft wird, fragt nach Führungstrainings. Ja. Lass es nicht erst so weit kommen, dass man in diese ganzen Fallen reingetreten ist. Und es gibt viele Fallen, wo man reintreten kann, wo man Dinge falsch machen kann, die dann letztendlich zum Scheitern führen, dass man diese Trainings bekommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil ohne Training wird man's, also Naturtalente gibt es, keine Frage, aber eben nicht viele. Gerade vor kurzem habe ich mit meinem ehemaligen Führungskräftetrainer gesprochen. Der hat mich ganz, ganz früh geschult. Das war so eine Art Bootcamp, war das. Viermal eine Woche über ein Jahr verteilt. Die letzte Woche war sogar mit Partner. Das war echt hart, war das. Das war toll. War eine ganz tolle Session, war das. Und da habe ich so lange von gezehrt, weil das wirklich anständig rübergebracht wurde und dieser ganze Führungswerkzeugkasten, den man dann nutzen kann, ja, der war so gut gefüllt, dass ich da eigentlich nie große Probleme hatte.
Dein Buch gibt es ab sofort zu kaufen.
Jo.
Im Mentorenverlag, aber auch in jeder beliebigen Buchhandlung. Heiko Breckwoldt, Führ mich, deine Reise zu einer inspirierenden Führungspersönlichkeit in 20 Erfahrungsberichten. Genau. Vielen Dank, Heiko, für das Interview.
Sehr gerne.
Ich hoffe, dass wir einige Klarheit geschaffen haben und einige inspiriert haben, ihre Rolle nochmal zu überdenken oder auch in eine Führungsrolle hineinzugehen oder auch in eine verantwortungsvollere Führungsrolle hineinzugehen.
Ja, absolut. Danke, Jürgen.
Bis zur nächsten Orientierungszeit, Ihrem Podcast für strategische Führung mit Jürgen Wulff. Bringen Sie mehr Führungs-Know-how in Ihr Leben.
Werbung.
In Die Welt ist kein Planschbecken entblößt Jürgen Wulff die harte Realität hinter freundlichen Fassaden. Ein Kampf um Einfluss und Werte, wo oft getrickst und manipuliert wird. Doch Wulff zeigt Wege auf, wie Sie sich behaupten, ohne Ihre Integrität zu verlieren. Lernen Sie, die Spiele der Erwachsenen zu durchschauen und Ihre Position zu stärken. Die Welt ist kein Planschbecken von Jürgen Wulff. Jetzt im Buchhandel oder direkt beim Verlag. Mentoren-verlag.de. Yeah.